Willkommen hier beim Suhrkamp Espresso, ein Thema für Bücher. Und das Oberthema ist heute literarische Debüts, also Erstlingswerke, die in diesem Jahr erschienen sind. Und wir beginnen mit Christine Höller, Schöner als überall heißt das Buch. Und Frau Wunderer, wir müssen zunächst auf diese wunderschöne Fenchel-Grafik kommen. Was macht die auf diesem Buch?
Also, dass ein Fenchel auf dem Cover sein sollte, stand schon fest, bevor wir überhaupt einen Titel entschieden hatten, bevor wir überhaupt mit dem Lektorat begonnen hatten. Das war ein Wunsch der Autorin und ich finde, es ist eine tolle Idee. Der Fenchel spielt in dem Buch so eine Rolle wie auch das Ledersofa in der Wohnung von Mugo, der ersten Liebe des Ich-Erzählers Martin. Wenn Martin dieses Sofa sieht, muss er immer an den ersten Kuss denken. Und wenn er in ein paar Jahren an diese Woche, in der der Roman spielt, zurückdenken wird, an all das, was da zu Bruch gegangen ist, was da aber auch neu aufgegangen ist, dann wird er das immer tun, wenn er den Fenchelgeruch in der Nase hat, weil dieser Ort, diese Stadt am Rande von Fenchelfeldern liegt und dieser Duft nach Anis alle diese Ereignisse sozusagen bedeckt und durchzieht.
Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen vorgaloppiert. Wollen wir zur Story kommen? Zwei Freunde entführen Transporter. In diesem Transporter ein geklauter Speer. Ja, und mit dieser Last fahren sie zurück zu ihren Eltern. Wie kommt es dazu?
Das hat mit einer irren Nacht zu tun, die sie in München erlebt haben. Nur als Schauspieler in München, gerade nicht mehr ganz so erfolgreich. Martin versucht mehr oder weniger zu studieren. Und nach einer Party sind sie noch betrunken durch die Nacht gestolpert und sind am Königsplatz gelandet. Und bei einem kleinen betrunkenen Stunt, auch um die Mädchen zu beeindrucken, ist dann der Speer der Athene abgebrochen. Und Noah war so, oh Gott, was machen wir damit? Wir müssen den irgendwie wegbringen. Ich kann jetzt keine schlechte Presse brauchen. Die werden uns jetzt Metalldiebstahls anklagen. Und was macht er? Er besorgt einen Transporter, holt Martin aus dem Bett und sie fahren 6 Stunden lang, bis sie dann eben in ihrem Heimatort wieder ankommen.
Mhm. Die Autorin ist Jahrgang 1996, gerade 23 Jahre jung, verfügt aber über so eine herrlich präzise, aber trotzdem sehr, sehr, sehr lässige Sprache, wie ich fand. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit einer Lektorin jetzt von Ihnen zum Beispiel mit einer Debütantin als mit etablierten Autor, der vielleicht schon 3 oder 4 Bücher hinter sich hat?
Also zunächst geht es, glaube ich, immer darum, wenn man das erste Mal miteinander arbeitet, eine Vertrauensgrundlage zu schaffen, sich kennenzulernen, zu gucken, lesen wir das Buch auf eine ähnliche Art und Weise. Dann geht es bei mir darum, mich in den Ton einzuhören. Das ist aber auch bei etablierten Autoren so. Was, glaube ich, schon der Fall ist, dass oft Debütanten, Debütantinnen mehr Fragen haben an alles, wie das Ganze abläuft, wie aus so einem Manuskript, das sie zu Hause in ihrem stillen Eckchen oder im Café oder in der U-Bahn, wo auch immer geschrieben haben, wie daraus ein Buch wird. Und da ist als Lektorin natürlich auch die Begleitung. Die Arbeit am Text, an der Sprache selber unterscheidet sich dann so, wie sich die Bücher selber unterscheiden. Da geht es vor allem um Vertrauen, um Zusammenarbeit und natürlich muss man vielleicht bei Debütanten erstmal ausführlicher begründen, während man später eingespielt ist. Das hat aber mit der Arbeitsbeziehung zu tun, die da entsteht.
Solche, ich nenne sie jetzt mal Coming-of-Age-Geschichten, die sind ja häufig auch so Sehnsuchtsorte für etwas ältere Semester, die dann nochmal sich erinnern, ach, das war aber eine schöne Zeit. Wie verhält sich das bei diesem Buch?
Also ich glaube, dieses Buch möchte man wirklich allen jungen Menschen sofort in die Hand drücken. Ich wünsche mir, ich hätte das gehabt, als ich mit 20 vom Studium in den Sommerferien zurück nach Hause gefahren bin. Einmal um die Wut von Mugo zu teilen, aber auch von Martin Empathie und Zärtlichkeit zu lernen. Aber sie verhandelt dabei eben wirklich mehr als nur so eine Coming-of-Age-Geschichte. Sie verhandelt dabei Geschlechterrollen, sie verhandelt dabei Klassenunterschiede, während Martin und Noah aus bürgerlichen bis großbürgerlichen Verhältnissen stammen, kommt Hugo aus einem sehr einfachen Elternhaus, hat es immer schwer gehabt. Die Mutter als Alleinerziehende musste sehr viel Verantwortung übernehmen, früh auch deshalb. Und deshalb kann man auch diese Themen für ältere Semester ganz besonders nochmal neu kennenlernen. Und ich glaube, dass dieser besondere Blick, diese besondere Sprache, die Christine Höller auf Dinge des Alltags, aber auch auf Zwischenmenschliches hat, dafür ist man nie zu alt.
Und für das nächste Debüt, da schauen wir in unser Nachbarland Polen, nämlich von dort kommt das Debüt von Martina Bunda, Das Glück der kalten Jahre. Frau Rabe, Sie müssen uns kurz mitnehmen, was sind oder wann spielen diese kalten Jahre und was ist es für ein Glück?
Die kalten Jahre spielen im 20. Jahrhundert, vor allem während des Zweiten Weltkrieges und in den dunklen Jahren danach, die vom Stalinismus auch in Polen geprägt waren. Und das Glück der kalten Jahre besteht darin, dass es eine Familie ist, die aus Frauen besteht und versucht, in diesen traumatisierenden Zeiten so etwas wie ein normales Alltagsleben zu führen. Mhm. Und was ihnen dabei hilft, ist ein Haus, das die Mutter gebaut hat, schon 1932. Da sind die Mädchen aufgewachsen. Und dieses Haus ist Zuflucht und Ort der Liebe, aber auch der gemeinsamen Trauer.
Da habe ich mich gefragt, wenn das zu einer so schwierigen Zeit spielt, was ist da mehr im Vordergrund? Ist da nur die Familie im Vordergrund oder spielt die Zeitgeschichte auch mit rein?
Das Großartige an diesem Buch ist, dass es vor allem ein Buch von Stimmen ist. Mhm. Es wird aus der Perspektive von Rosella, der Mutter und ihrer drei Töchter, erzählt, aber nicht in dem Sinne, dass man unterschiedliche Intonationen wahrnimmt, sondern wie ein Zopf oder wie ein Teppich verweben diese Geschichten sich zusammen zu einem veritablen Familienroman, der allerdings eine Besonderheit hat. Die Stimmen sind kalt, sachlich und sehr dicht. Sie sind sehr nah am Alltagsleben.
Liegt es daran, Martina Bunder ist eigentlich sonst oder ist immer noch, glaube ich, Journalistin. Und Journalisten, die neigen ja manchmal zu einem etwas kürzeren Stil. Welchen Stil hat sie für dieses Buch
gewählt? Martina Bunder kennt diese Gegend gut. Das ist die Kaschubei, bekannt bei uns auch durch Günter Grass. Und ihre Großmutter hat dort gelebt und sie ist dort im Sommer gewesen. Und Martina Bunder ist Lokalreporterin. Das heißt, sie hat unendlich viele Geschichten aufgezeichnet. Als Literarin tut sie allerdings etwas ganz anderes. Sie versucht nämlich herauszufinden, wie man diese Zeit überleben konnte, wie erstarrte durch schreckliche Ereignisse ertaubte Gefühle wieder zum Leben erweckt werden. Und das tut sie in ganz ungeheurer Weise. Also sowas habe ich noch nie gelesen, dass man eine Zeitgeschichte erfährt, ganz im Hintergrund. Sie macht daraus keine großen Dinge. Sie gibt uns keine Geschichtslektion, sondern ganz subtil lernen wir durch Verstörungen und durch gegenseitige Wahrnehmung der eigenen Empfindungen etwas mit den Augen dieser Figuren sehen.
Wenn Sie sagen, sowas haben Sie noch nicht gelesen, dann ist es was ganz Besonderes, weil Sie sind bald 20 Jahre Lektorin hier für osteuropäische Literatur im Surkamp Verlag. Wie häufig kommt denn das in Ihrem Alltag vor, dass Sie etwas lesen, was Sie noch so richtig mitreißt?
Das kommt zum Glück ziemlich oft vor. Ja. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mich um Gegenden kümmere, wie die osteuropäischen Länder, beispielsweise Ungarn oder Ukraine, wo einfach Dinge beschrieben werden, die wir so noch nicht kannten. Und wahrscheinlich unter dem Druck der historischen Verhältnisse und dieser unendlichen Last der Geschichte finden die Autorinnen und Autoren neue aufregende Formen. Also sie schaffen eine Sprache dafür und dank unserer Übersetzer, Übersetzerinnen, erwecken wir diese Bücher ins Deutsche. Und jedes Mal ist natürlich nicht jedes Buch ist nicht toll, ja. Aber die vielen doch, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, da gab es immer wieder sensationelle neue Stimmen.
Und nach zwei Romanen kommen wir jetzt zu einem Debütband mit Erzählungen, und zwar aus Brasilien. Giovanni Martins aus dem Schatten. Wunderschönen guten Tag, Herr Wegner.
Schönen guten Tag.
Giovanni Martins, 1991 in Rio de Janeiro geboren. 4 Jahre, habe ich gelesen, ist er nur zur Schule gegangen. Dann alle Jobs, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, gemacht. Vom Kellner über Plakate hat er geklebt und so. Wie bitteschön kommt so jemand zur Literatur? Wie wird so jemand entdeckt?
Also er ist in einer Favela groß geworden, in der größten Favela Rios. Und dort gibt es ein Literaturfestival, das heißt FLUB. Und daran hat er teilgenommen und das hat ihn auch immer so inspiriert, dass er sich von seinen kargen Ersparnissen eine Remington-Schreibmaschine gekauft hat und begonnen hat zu schreiben.
Das ist ja ein ganz schönes Klischee, oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Und wie wurde der dann entdeckt? Also, dass dann wirklich Leute gesagt haben, du schreibst nicht nur schön auf deiner Schreibmaschine, sondern die Geschichten sind auch so toll, dass die in größeren Rahmen rausgebracht werden.
Also, es gibt eine ganze Reihe von literarischen Magazinen und die hat er beliefert. Relativ stur, ist lange und vielfach verschmäht worden und dann hat's irgendwann geklappt. Die haben eine seiner Geschichten gedruckt und dann ist ein großer brasilianischer Verlag auf ihn aufmerksam geworden und der Rest ist Geschichte.
Jetzt spielen diese 13 Geschichten in diesen Favelas, in dieser einen vor allen Dingen. Ne? Und ich habe mich gefragt, wie schafft es der Autor, das nicht nach Story 3 langweilig, also dass es nicht langweilig wird? Weil man denkt sich, ja gut, die Geschichten kennt man jetzt, es ist alles ganz furchtbar. Und so, aber wie hält der Autor uns bei Stange?
Naja, es ist alles furchtbar, aber es ist eben doch nicht alles furchtbar. Und also was er tut, er nimmt die Vielgestaltigkeit dieses Lebens in den Favelas in den Blick, und da ist eine Menge los, und das sind Menschen mit Hoffnungen und Sehnsüchten und Ängsten, und die leben ihr Leben, und die schlagen sich so durch, und da geschieht eben eine ganze Menge, und um das abzubilden, kann man eben die 13 Geschichten lesen.
Und das sind eher kleine Geschichten über eher alltägliche Sachen?
Das sind kleine Geschichten, das sind die Dramen des Alltags, das sind die Dramen der Ungleichheit, das sind gewalttätige Geschichten, es sind Geschichten über Ausschweifungen, über die Ausschweifung der Gewalt. Es geht sehr, sehr viel darum, wo kriegt man jetzt die Drogen her, wie kann man sie weiter verkaufen, wie wird man eine Leiche los, aber es handelt auch davon, wie nähert man sich einem Mädchen und wie bekommt man das irgendwie zerbrochene Verhältnis zu den eigenen Eltern wieder hin. Also es ist die ganze
Palette.
Vielgestaltigkeit, und das eben in diesem besonderen, sehr, sehr aufgeladenen Setting.
In Brasilien ist das Buch deswegen unter anderem so gut angekommen, weil wohl mehrere Slang-Ausdrücke benutzt worden sind, die es so auf Papier noch nicht gab. Das geht ja irgendwie wahrscheinlich in der Übersetzung verloren. Müssen wir jetzt alle Portugiesisch lernen?
Ja. Ja. Nein, also ja, es gibt da durchaus Grenzen der Übersetzung oder der Übersetzbarkeit des Ganzen. Also der Übersetzer Nikolai von Schwederschrein hat trotzdem einen hammermäßig guten Job gemacht. Aber da gehen natürlich gewisse Nuancierungen und Valeurs verloren. Und in der Tat, also Martins ist durch breite Schichten der Bevölkerung, kann man geradezu sagen, gefeiert worden, weil er jemand ist, der einen bestimmten Sound, eine bestimmte Sprache in die Literatur eingeführt hat und darüber das, was viele, viele Brasilianerinnen und Brasilianer als ihre Lebenswirklichkeit begreifen, ihre Erfahrungswirklichkeit, gewissermaßen literarisch legitimiert hat.
Und wird er der internationale Star?
Er ist auf dem Weg dahin. Also diese Stories, die haben mächtig Eindruck gemacht. Auch hier sind inzwischen, glaube ich, in 15 Ländern erschienen und Shootingstar der brasilianischen Literatur, das wirkt und klingt ja immer etwas halbseiden, aber das hat sachlich seine Richtigkeit, das so zu nennen, ja.
Und damit kommen wir auch schon zum Suhrkamp Espresso Seitensprung. Wir stellen Ihnen in jeder Folge ein Buch aus einem anderen Verlag vor. Diesmal muss ich ganz ehrlich sein, Frau Rabe, sieht das Buch aus wie ein Biobuch? Was haben Sie uns denn da mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Andrzej Leders Buch Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939 bis 1956 und ihre Folgen. Ich habe es mitgebracht, weil Martina Bunda mit mir über dieses Buch gesprochen hat und gesagt hat, welche große Rolle es gespielt hat für sie. Ganz kurz gesagt, das Buch handelt von der Gewalt, die im 20. Jahrhundert von außen über Polen hereingebrochen ist, mit dem deutschen Überfall 1939 und mit der sowjetischen Okkupation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Polen als Gesellschaft sind ihrer Subjekthaftigkeit beraubt worden. Und es hat eine sehr finstere Seite, die der Warschauer Kulturphilosoph und Psychotherapeut beschreibt. Viele Polen haben sich der Besitztümer, die den Juden weggenommen worden sind, angeeignet. Sie lebten in ihren Wohnungen, sie haben ihre Kleider getragen. Ein sehr, sehr schmerzhaftes Kapitel. Und wie ein guter Psychotherapeut, wie die Mitscherlichs in der Bundesrepublik 1967 in der Unfähigkeit zu trauern, versucht er, der polnischen Gesellschaft klarzumachen, dass sie diese ertaubten Kapitel ihrer eigenen Geschichte aufarbeiten müssen. Und da trifft sich sein Projekt mit dem unserer Autorin Martina Bunda.
Und erschienen ist das Buch im?
Fibre Verlag Osnabrück 2019.
Gut. Vielen Dank für diese Empfehlung und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie wieder zugeguckt haben hier im Suhrkamp Espresso. Wir freuen uns auf Sie beim nächsten Mal. Tschüss.